Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei The Pet Food Family, der Podcast. In der ersten Folge hier in diesem Podcast hat uns Steffi die Geschichte von Opi erzählt, seinem Tierschutzhund aus Rumänien. In dieser Folge sprach er auch von Anja. Heute schließt sich ein Kreis. Heute ist Anja Plötze hier bei uns im Podcast. Sie ist die Gründerin von Notfältchen Rumänien, der Verein, über den Opi damals nach Deutschland gekommen ist. Ich freue mich total auf das Gespräch und danke dir jetzt schon für deine Zeit und deine Geschichte. Hallo und herzlich willkommen hier bei The Pet Food Family, Anja Plötze. Hi Anja.
Hallöchen, moin, wie geht's?
Sehr gut, ich freue mich total, dass du da bist.
Ich freue mich auch und ich möchte mich für die Einladung bedanken.
Sehr, sehr gern. Das erste Mal so richtig bewusst in mein Leben getreten bist du am 19.11.2023.
Okay, das ist noch kein ganzes Jahr her. Was ist da passiert?
Da hast du gepostet, dass Opi zu Defi geht.
Ja, stimmt. Die Opi-Geschichte. Yes. Eines der tollsten Happy Ends in unserer Ära. Bis jetzt.
Und das Witzige daran ist, der Defi hatte das ja geteilt. Und ich habe da mit ihm geschrieben. Und dann hatte er sich aber schon dazu entschieden, den Hund zu nehmen. Und ansonsten hätten wir nämlich uns quasi bei euch gemeldet und hätten gesagt, ey, wir nehmen den hier auf. Und deswegen, der Defi hat es ja auch hier in seiner Folge gesagt, war ich quasi Plan B, falls es bei ihm nicht funktioniert hätte.
Du warst Plan B? Leck mich am Ärmel. Das ist ja witzig. Jetzt kommt das raus. Also ich wusste, dass es einen Plan B gab. Ja. Und ich wusste natürlich aber auch, dass Plan B relativ schnell verworfen war dann. Also ich hatte Defi ja einfach nur gefragt, ob er Opi vielleicht mal teilen kann. Weil wir hatten zwar einige Anfragen für den kleinen Mann, aber irgendwie war nie so das Passende dabei. Weil er hatte echt so ein paar Schwachstellen, sage ich mal, in Rumänien, die sich ja jetzt, Gott sei Dank, in Deutschland relativ aufgelöst haben. Ganz im Gegenteil, da ist ja echt ganz gut drauf im Moment. Ja. Und die Anfragen damals, das war einfach alles nicht so passend. Und ich sage, oh Defi, kannst du uns helfen? Kannst du ihn einmal bitte teilen, dass irgendwie nochmal ein paar neue Leute ihn sehen? Und vielleicht ist da dann das Passende zu Hause dabei. Dann kamen wieder so 2, 3 Anfragen, es war auch nicht passend. Und dann war Defi eigentlich, ich glaube, als wir das erste Mal drüber gequatscht hatten, war ich schon klar. Der zieht bei ihm
ein. Ja, das Coole war halt so, wir wollen ehrlich sein, Plan B war halt auch nie eine Option. Ne? Ich glaube, das war einfach nur, damit man einmal im Kopf hat, okay, es gibt einen Plan B, aber den hätte der niemals gezogen. Nie.
Ja, diese psychische Hintertür einfach, ja. Ne? Dann wirklich nochmal, falls der Worst Case eintritt, aber ich meine, so ein entzückendes Kerlchen, das ist, glaube ich, richtig eine cool. Der besten Entscheidungen gewesen.
Ich durfte ihn ja relativ schnell kennenlernen, weil wir ja mit Defi die erste Folge hier aufgenommen haben und da hat der Opi ja mitgebracht. Ist schon ein verdammt cooler Dude. Also wirklich, das
Wobei die Anfangszeit war echt nicht leicht. Aber da sieht man dann auch mal wieder, na, was Defi und Nicole für Menschen sind. Also mit so viel Herz und ja, diese Liebe, das überdeckt dann natürlich auch so ein bisschen die Problemchen, die am Anfang da waren.
Ist das so eine der wichtigsten Aufgaben im Tierschutz, dass man Sachen teilt, damit sie, wie man heute schon sagt, viral gehen können, damit darauf aufmerksam gemacht wird?
Naja, das ist schon, also ich sag mal, für uns ist Social Media ein super wichtiges Werkzeug, weil wie willst du die Hunde sonst natürlich präsent machen, dass die richtigen Leute die Tiere dann letztendlich auch sehen. Ich meine, früher hat man irgendwie in Zeitschriften oder sowas inseriert und heute hast du natürlich über Social Media schon die Möglichkeit, eine viel größere Reichweite zu generieren und die Leute auf das Tier dann aufmerksam zu machen. Es geht ja null irgendwie darum, hey, wir sind hier Verein und wir wollen irgendwie Follower sammeln oder so, sondern es geht ja wirklich darum, die Hunde an die richtigen Menschen zu vermitteln. Und da brauchst du natürlich eine Reichweite. Und Social Media ist so ein wichtiges Instrument dafür.
Gehen wir mal ganz an die Anfänge zurück. Wie bist du zum Tierschutz gekommen?
Oh, ja, long story short. Wie mache ich das jetzt? Durch Social Media tatsächlich.
Ach, crazy.
Ja, ich habe mich schon immer im Tierschutz engagiert. Schon als Kind habe ich irgendwie Mäuse und Tauben und keine Ahnung, habe ich alles mit nach Hause geschleppt und alles, was irgendwie krank und verletzt war, habe ich versucht zu retten und bin zu irgendwelchen Tierärzten gekrochen und habe die angebettelt, dass sie für mein Taschengeld diese Viecher wieder heile machen. Und ja, weiß ich nicht, im Tierheim habe ich unterstützt. Ich war lange Gassigänger, schon als ich Anfang 20 war, habe ich meinen ersten Hund aus dem deutschen Tierheim adoptiert und damit ging das dann eigentlich so los. Dann kam ja so die Zeit von Facebook, war ja damals so der Start, der richtige Start von Social Media. Und da habe ich dann das erste Mal ein Video gesehen von das Moira, das größte Tierheim Europas. Und das war ein Video, da ist jemand langgelaufen im Winter und hat gefilmt. Das waren ganz viele Hundehütten überall und Ketten. Die Hunde waren angekettet. Und aus manchen kamen Hunde raus und haben sich gefreut über diesen filmenden Menschen. Und aus manchen Hütten kam keiner raus. Und dann habe ich so in meiner Naivität gefragt, ja, was ist denn mit den Hunden in den Hütten, die nicht rauskommen? Ja, und dann hat mir eine Rumänin ganz klipp und klar geantwortet, ja, die sind dann wohl über Nacht erfroren. Ich so, what? Was? Also das ist Rumänien, das ist ja jetzt nur auch nicht so weit entfernt von Deutschland. Das kann doch nicht sein, dass unsere Tiere hier in deutschen Tierheimen ja ein recht gutes Leben haben. Ne? Ich meine, es gibt Gassigänger, die kriegen jeden Tag Futter, die haben ein Dach über dem Kopf und es wird auch eine so wie es möglich ist, kognitive Auslastung und sowas findet statt. Und dort kratzen Hunde über Nacht ab, weil es so kalt ist. Also das war für mich echt ein Kulturschock. Und dann habe ich mit dieser Rumänin, die mir da unter diesem Post geantwortet hat, ein bisschen näher darüber gesprochen. Und dann haben wir schnell gemerkt, dass wir eine ganz gute Wellenlänge haben. Und das war unsere Anna-Maria Tonkevich, die wir auch heute ja noch unterstützen, hauptsächlich die Rumänin. Und die erzählte mir dann, ich habe auch irgendwie 100 Hunde, die ich so betreue. Und ich habe niemanden, die mir abnimmt oder vermittelt, keinen Verein, der unterstützt. Ich habe die halt jetzt die ganze Zeit und ich fütter die irgendwie durch. Ich konnte die da halt nicht halb verreckend auf der Straße liegen lassen. Deswegen habe ich die in den Kliniken behandeln lassen, so wie ich konnte. Und dann habe ich gesagt, weiß nicht, da habe ich angefangen, Sachspenden zu sammeln, so Futter, Decken und so weiter. Und habe gesagt, du, pass auf, ich habe jetzt ein bisschen Klamotten hier gesammelt und ich nehme mir in 2 Wochen Urlaub. Ich organisiere mir irgendwie einen Anhänger, pack das Ding voll und dann komme ich mal runtergefahren. Und das war meine erste Fahrt nach Rumänien. Ja, und dann, wenn du das natürlich einmal alles vor Ort live siehst, dann lässt dich das natürlich nicht mehr los. Also deutscher Tierschutz ist total wichtig und das machen wir auch immer noch. Ne? Also wir vergessen unsere Tiere hier in Deutschland nicht. Ich meine, Axel ist ja auch aus einem deutschen Tierheim, der ja bei den Unvermittelbaren mitgemacht hat, der ja eigentlich nur ein Pflegehund sein sollte. Und den habe ich ja dann nachher auch behalten, meine erste Hündin damals aus dem deutschen Tierheim. Und wir teilen ja auch immer mal Beiträge für deutsche Tierheime. Oder letztens war ich im Tierheim Lüdinghausen, habe dort einen Aufruf für einen Hund gemacht. Und ja, also es ist aber trotzdem... Ja, wir haben tolle deutsche Tierheime, wirklich tolle. Und ich bin für jeden Hund froh, der aus dem Ausland kommt, der es in ein deutsches Tierheim schafft, weil oft nehmen ja auch deutsche Tierheime Tiere bewusst aus dem Ausland auf, sobald die Kapazitäten haben. Na, und sobald die diese Hölle verlassen können, bin ich da einfach nur froh drüber. Wir haben ja im Ausland ganz andere Thematiken mit Tötungsstationen und sowas.
Und das sind so Dinge, die man sich hier, glaube ich, gar nicht vorstellen kann, wenn man es noch nicht gesehen hat und sich nicht ein bisschen damit beschäftigt hat. Und was ich so krass finde, dass wir so Lager heute haben, die sich gegenseitig gar nicht mehr bestehen lassen wollen.
Ja.
Und das ist so, wo ich denke, aber Tierschutz endet ja nicht an irgendeiner dämlichen Grenze, die irgendein Mensch mit einem Stift auf eine Karte gezeichnet hat. Und der Hund hinter dem roten Strich ist auf einmal weniger wert als der vor dem roten Strich.
Also ich kann die Gegenmeinung ein wenig nachvollziehen, weil oft ist es ja ein gefährliches Halbwissen. Die Leute sind nicht richtig informiert, haben irgendwo mal irgendwelche Kommentare aufgeschnappt und plappern die weiter. Das sind meistens Menschen, die sowas behaupten oder eben so einen Shitstorm starten, die noch nie selber in einem deutschen Tierheim waren, die selber noch nie im Ausland in irgendeiner Tötungsstation oder sowas waren, die den Vergleich überhaupt nicht haben. Und du kannst ja nur gegen argumentieren. Es ist schwierig natürlich, diesen Leuten zu erklären, aber es ändert ja nichts an unserem Job. Also das muss ja auch nicht jeder gut finden. Und das interessiert mich am Ende des Tages auch gar nicht. Ich mache natürlich das, was ich machen kann. Und das ist eben nicht nur der Auslandstierschutz. Und ich verstehe zum Beispiel auch die Problematik mit den Streunerkatzen. Wir haben hier ja ein Problem mit streunenden Katzen, wilden Katzen in Deutschland. Und ich sage klipp und klar, dass wir zum Beispiel aus Rumänien keine Katzen vermitteln, weil ich weiß, dass wir hier ein Problem in Deutschland damit haben. Natürlich muss ich keine Katzen dann noch hierher nach Deutschland holen, um dieses Problem noch zu verstärken. Aber mit den Hunden sehen es ja eben viele genauso. Aber ich kann nur für meinen Verein sprechen. Bei uns ist von unseren Hunden ist noch kein einziger Hund in einem deutschen Tierheim gelandet. Im Gegenteil, vielleicht, wenn ein Tierheim mal anbietet, hey, wir haben hier irgendwie 2, 3 Plätze frei, dann kooperieren wir natürlich gerne mit einem deutschen Tierheim. Aber dass es jetzt so wäre, dass wir Hunde in Familien vermitteln und die Familien, so wie es ja immer heißt, ne, dann mit den Tieren nicht klarkommen und dann landen die alle in deutschen Tierheimen und deswegen sind die Tierheime voll, weil irgendwelche Vereine Auslandstierschutz betreiben, ist ja totaler Bullshit. Wichtig ist die Nachbetreuung, die Nachsorge, dafür zu sorgen, dass das Hund-Mensch-Paar funktioniert und wenn wir es nicht alleine deckeln können, dann empfehlen wir Trainer und ja, das ist eben, das ist für uns so das als Verein das Wichtigste.
Verstehe ich voll und ich finde es so spannend, weil einmal im Monat ist hier die Laura hier, die Tierheimleiterin oder die Shelterleiterin und sie hat genau dasselbe gesagt, keiner der von ihr vermittelten Hunde ist jemals in einem Tierheim gelandet.
Ja.
Spannend einfach, das jetzt direkt dann so nochmal zu hören. Was ja zeigt, dass der Verein gute Arbeit leistet.
Ja, wir geben uns Mühe. Ja, ich will das natürlich auch nicht. Also ich weiß doch selber, dass es in deutschen Tierheimen, dass die oft völlig überfüllt sind. Warum sollte ich das denn machen? Welche Intention dahinter sollte ich denn haben, dann noch irgendwelche Hunde aus Rumänien hierher zu vermitteln? Und wir haben auch in Rumänien Hunde, wo ich weiß, die sind nicht leicht zu vermitteln. Die haben gewisse Verhaltensauffälligkeiten. Die lasse ich auch nicht ausreisen. Also da wissen wir auch ganz klar, okay, da müssen wir irgendeine Lösung im Ursprung finden. Und das ist eben ja meistens, dass unsere Rescuer diese Hunde dann eben behalten und wir einen Zwinger oder einen Auslauf möglichst so gestalten, dass das natürlich auch eine artgerechte Haltung dann nachher für das Tier ist. Also da weiß ich dann auch, diese Tiere werden niemals nach Deutschland kommen.
Geh mir zurück zu deiner ersten Reise dahin. Kannst du dich an dein Gefühl erinnern, als du das erste Mal gesehen hast?
Ich bin in die Auffangstation gekommen und der Eingang, das ist noch so ein kleiner Vorflur, wo so ein paar kleine Hunde frei rumlaufen. Das sind meistens so unsere Kleinen, die wir nicht so in Zwinger setzen wollen, wo wir auch wissen, die können nicht über irgendeinen Zaun oder durch so ein Tor da irgendwie springen. Und ich habe da schon voll angefangen zu heulen, obwohl noch gar nichts los war. Das war überhaupt nicht schlimm. Da war ich in noch keiner Tötungsstation. Da habe ich noch die Zwingeranlage nicht gesehen. Da habe ich noch keine Langzeitinsassen gesehen und keine Alten, die da schon seit Jahren hocken. Da waren einfach nur so 3, 4 kleine Hündchen, die um mich rumgesprungen sind. Und ich habe voll geheult. Das war so, oh mein Gott, ich bin in Rumänien. Das war völlig übertrieben. Aber tatsächlich, mir geht's heute noch so, wenn ich in so Public Shelter oder Tötungsstation gehe. Da war ich nun schon so oft, aber ich kann es heutzutage auch immer noch nicht, auch nach all den Jahren nicht. Es sind jetzt 7 Jahre oder sowas, was ich das jetzt mache und ich werde mich nie dran gewöhnen.
Was ist es, woran du dich nicht gewöhnst?
Ja, diese Shelter, ne, diese öffentlichen, wo ich weiß, da sind nur Arbeiter und die haben keine Emotionen zu den Hunden und wahrscheinlich, wenn ich dieses Shelter jetzt verlasse, wird sich dann morgen übermorgen keiner um die Hunde kümmern und die werden vielleicht, wenn es hochkommt, mal einmal die Woche gefüttert und ja, in ein paar Tagen oder Wochen vielleicht auch getötet. Und das ist natürlich was, da gewöhnst du dich nie dran. Ich breche aber heutzutage nicht mehr in Tränen aus, wenn ich in unserer Auffangstation von unserer Anna-Maria fahre. Da freue ich mich heutzutage drüber.
Wie oft im Jahr bist du da?
Ja, zu wenig. Also schon mindestens, ich sag mal, 2 bis 5 Mal im Jahr. Ich versuche schon immer so alle paar Monate irgendwie wieder runterzufahren. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie ich im Job entbehrlich bin und vor allem, wer meine Hunde betreuen kann. Ich brauche ja immer einen Babysitter. Ist ja auch nicht ganz so einfach.
Ja. Crazy. Was ist Tierschutz für dich heute?
Was ist Tierschutz für mich heute? Also ein Riesenthema. Ich würde Tierschutz niemals irgendwie auf irgendeine Tierart oder sowas stigmatisieren. Tierschutz beinhaltet für mich alles. Also egal welches Tier, egal wo, ob das die Taubenretter sind, also die Stadttaubenvereine zum Beispiel oder auch die Igelhilfen, die ganzen Tierheime in Deutschland, die ganzen Vereine, die im Ausland tätig sind, das bezeichne ich alles als Tierschutz und als unerlässlich. Und ich glaube auch ein Thema, was mehr und mehr wächst und mehr Zuspruch gewinnt und mehr Engagement auch erfährt, glücklicherweise, habe ich zumindest das Gefühl. Ich hoffe, das ist so.
Was war dein schönster Moment im Tierschutz?
Boah, da gibt es so viele. Mein schönster Moment im Tierschutz. Also im Inlandstierschutz, also meinen kleinen Tierschutz, den ich so privat betreibe, ist es eigentlich jedes Jahr immer wieder so ein bisschen die, also ein lachendes und ein weinendes Auge, die Freilassung meiner Igelchen, die ich über den Winter betreue, die dann im Frühjahr ins Freigehege, also ins Trainingsgehege kommen und die ich dann zur rechten Zeit dann wieder freilasse. Das sind natürlich schon so meine Babys, die ich über viele Wochen und Monate betreut habe. Schwer, die wieder freizulassen, aber irgendwie auch cool, dann zu sehen, so, okay, sie gehen zurück in die Freiheit und können jetzt wieder Igelchen sein. Das ist für mich immer so, das sind die schönsten Momente. Und ja, natürlich auch spezielle Geschichten, die wir so im Auslandstierschutz hatten. Also Hunde, die wir mit schweren Schicksalsschlägen aus Sheltern geholt haben oder auch halbtot auf der Straße gefunden haben, wo teilweise manchmal sogar rumänische Tierärzte gesagt haben, boah, das macht hier gar keinen Sinn mehr. Und wir gesagt haben, egal, koste es, was es wolle. wir behandeln jetzt und wir versuchen das. Und am Ende des Tages hat es funktioniert. Das sind natürlich Erfolgsgeschichten, die man niemals vergisst. Und was mir auch persönlich immer sehr, sehr am Herzen liegt, sind die Handicap-Hunde natürlich. Also für mich ist jeder querschnittsgelähmte Hund, den wir bis jetzt vermittelt haben, also das weiß ich nicht, da könnte ich immer noch heulen, wenn man so überlegt, wie hat man die gefunden, was ist dem passiert und wie leben sie jetzt, dieses Jetzt, ne, das ist einfach so, so unbeschreiblich und das sind so die Erinnerungen, die man sich immer wieder hervorruft, wenn man auch mal schlechte Zeiten hat. Also man hat natürlich auch viele, viele Dinge im Tierschutz, die man irgendwie psychisch verarbeiten muss.
Wie verarbeitest du das?
Schwer. Ich weiß gar nicht, also man muss, vor Ort mache ich es tatsächlich immer so, da hast du einfach die Möglichkeit anzupacken und dann kannst du es so ein bisschen ausblenden. Na, du siehst, du gehst in eine Tötungsstation und siehst irgendwie, weiß ich nicht, 600, 700 Hunde und du denkst dir, boah, Kacke, wie sollst du das überleben? Wie sollst du hier entscheiden? Und dann fängst du aber sofort an zu handeln. Du siehst den kranken Hund und du siehst den und du läufst los und du machst dies und du machst das und du hast nicht so viel Zeit drüber nachzudenken. Der richtige Kick kommt eigentlich erst, also so der Schlag ins Gesicht, wenn du wieder nach Hause oder im Flieger sitzt dann oder nach Hause fährst, ne, oder dann eben wieder zu Hause bist, in den Alltag zurückkommst und dir dann so denkst, boah, ey, was ist da eigentlich gerade, was ist da passiert die letzten Tage? Das ist echt heftig. Und dann kommen natürlich so diese Momente, wo ich dann die Familien zum Beispiel mit den querschnittsgelähmten Hunden kontaktiere und sage, hey, hast vielleicht mal ein Foto oder ein Video? Ich brauche das mal eben, bitte kurz. Und daran hänge ich mich dann so wieder auf, ne, und versuche mich dann psychisch so ein bisschen reinzuhalten.
Ich finde das so verrückt, weil egal mit wem ich sprechen darf und jetzt auch mit dir, ihr müsstet das ja nicht machen.
Ja.
Und jetzt gehst du trotzdem aus deiner hier in Deutschland in Anführungsstrichen heilen Welt raus und belastest dich mit dem, was du da siehst und kommst zurück. Und das ist immer so, wo ich mich dann frage, warum macht man das? Warum machst du das?
Frage ich mich auch, weiß ich nicht.
Frage ich mich auch.
Also frage ich mich tatsächlich oft, weil ich, also weißt du, wenn ich dann so, es ist ja auch so, dass ich, also es dreht sich natürlich total viel in meinem Leben um Tierschutz, eigentlich ausschließlich und fast die ganze Zeit. Aber es gibt natürlich auch mal Momente, wo ich dann in meiner Freizeit mal was mit Freunden oder so mache. Und tatsächlich sitze ich dann da manchmal und gucke mir so, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen normale Menschen an und denke mir so, ey, weißt du, es könnte so einfach sein, einfach alles. Ich bräuchte mir nicht ständig Sorgen machen. Ich müsste mir nicht ständig irgendwie überlegen, wie muss man was machen, um das und das hinzukriegen. Warum um alles in der Welt tue ich mir das an? Also ich frage es mich wirklich selbst. Aber es sind diese Erfolgsgeschichten, die machen süchtig. Das hat einfach einen Suchtfaktor. Das ist einfach so dieses Vorher, Nachher. Ich sammle mit meinen eigenen Händen ein todkrankes oder schwer verletztes Tier von der Straße auf, bring es in die Klinik, versorge es, wir finanzieren die Tierarztkosten, wir päppeln es auf und dann kommt der Transport nach Deutschland und wir bekommen diese Bilder und Videos, wie alles irgendwie nur noch cool ist. Und das ist so, es gibt einfach nichts auf dieser Welt, was dieses Gefühl ersetzen könnte. Und du kannst nichts auf dieser Welt kaufen, um dieses Gefühl zu bekommen. Das ist einfach so. Und das ist, ich glaube, das ist der Grund, weshalb wir das machen.
Steffi hat hier gesagt, weil wir vorhin schon mal bei ihm waren, dass wenn man einmal hingeschaut hat, dass er glaubt, dass man nicht mehr wegschauen kann. Mhm. Würdest du das auch sagen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie stark man selbst als Mensch ist. Es gibt schon ja auch Menschen, die wissen, was da draußen los ist und sagen, ich kann es nicht. Und ist auch okay. Ne? Und wenn ich jetzt die Person bin, die sich dann irgendwie reinschmeißt in dieses Elend und das irgendwie schafft, mit sich selber auszumachen, wenn ich so ein Mensch bin, warum soll ich es dann nicht machen? Also irgendeiner muss es ja machen.
Ich find's trotzdem so unbeschreiblich, weil, also nochmal so, man muss es nicht machen und im ersten Step hat man ja keinen Mehrwert, außer den Mehrwert, den man für die Tiere schafft.
Aber das ist ja nicht nur im Tierschutz so, das ist ja auch in Berufen so. Also ich meine, der Rettungssanitäter muss ja auch nicht diesen Job wählen. Was sieht man in diesem Job, ja? Und was muss man für Elend ertragen? Er hätte ja auch was anderes, keine Ahnung, hätte ja irgendwie in der IT gehen können oder sonst irgendwas, wo du den ganzen Tag am Computer sitzt. Na, also ich muss mir dieses Elend ja nicht antun, aber irgendwas haben wir ja, ich beziehe dich ja mit ein, dass uns das irgendwie was gibt, ne? Dieses gute Tun, ja.
Und jetzt, also.
Und es ist ja auch nicht nur selbstlos, sondern es gibt uns ja was zurück. Und deswegen ist es ja nicht völlig selbstlos eigentlich.
Total. Wäre gleich meine Anschlussfrage, ob es vielleicht sogar so rum ist, dass wir viel mehr bekommen als das, also als die Seite, die wir geben. Aber kurz den Punkt davor, den du gemacht hast. Du hast einen Punkt, aber der Unterschied ist ja nochmal, der Rettungssanitäter bekommt dafür Geld. Du bezahlst sogar noch dafür.
Ja, das stimmt natürlich. Der Rettungssanitäter bekommt dafür Geld, aber er bekommt auch in anderen Jobs Geld, die weitaus einfacher sind, wo er sich diese psychische Belastung nicht antun müsste. Weißt du, deswegen häng ich das jetzt nicht irgendwie so an diesem Finanziellen auf, weil er könnte ja auch was anderes wählen und trotzdem macht das, auch wenn er dafür entlohnt wird. Und ja, wie gesagt, ne, wir werden ja auch auf gewisse Weise entlohnt.
Was hast du in all der Zeit gelernt, was du ohne diese Tätigkeit nicht gelernt hättest?
Auf jeden Fall einen gewissen Pragmatismus wahrscheinlich. Eine gewisse, ja, auch dieses sich nicht immer selbst im Vordergrund sehen, sondern halt tatsächlich auch einfach mal so, weißt du, wenn du in so einem Shelter bist und mit 600 Hunden, da ist jetzt auch nicht jeder Hund gesund, sind wir ganz ehrlich, ne? Und da einfach mal drüber hinwegzugehen und zu sagen, ja, keine Ahnung, ich gehe da trotzdem rein und knutsch die zum Beispiel, ne? Ist mir egal, ob die voller Kacke und Pipi und sowas sind. Also da einfach so auch so ein bisschen, ja, diesen Pragmatismus zu haben und zu sagen, ist mir jetzt egal, dann kann ich heute Abend duschen gehen, das passt schon. Und ja, den eigenen Egoismus auch so ein bisschen zurückzustellen und zu sagen, ja, gut, ich könnte in Urlaub fahren. Ich könnte irgendwo am Strand liegen mit meinem Buch und einem Cocktail in der Hand und könnte mir ein schönes Leben machen, aber ich mache es nicht und war irgendwie auch die letzten, ich glaube, 8 Jahre oder so nicht mehr im Urlaub, weil ich jedes Mal nach Rumänien fliege und also selbst wenn ich den Urlaub habe und irgendwo anders buchen könnte, würde ich es niemals machen. Meine Wahl wäre immer Rumänien. Und die Tage da sind mega anstrengend. Also wir haben da total wenig Schlaf, wir essen immer fast nichts. Und eigentlich brauchst du danach auch nochmal Urlaub, um dich zu erholen, aber hast du natürlich nicht. Und ja, dieses bisschen dann doch wieder diese Selbstlose einfach, es erdet einfach. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, den ich so positiv aus der ganzen Tierschutzarbeit mitnehme, weil ich immer noch irgendwie weiß, was da draußen eigentlich los ist. Ich lebe in keiner Blase. Und da bin ich schon ganz stolz drauf.
Und würdest du sagen, dieses Geerdetsein wird immer wichtiger, wenn auf der anderen Seite das mediale Interesse immer größer wird?
Das mediale Interesse im Sinne von, also Interesse zum Beispiel jetzt auf unseren Verein bezogen, oder?
Ja, zum Beispiel. Oder auch sogar auf dich als Person.
In Bezug jetzt.
Naja, und nehmen wir nur mal Instagram. Medien. Schon viele Leute schauen, glaube ich, das, was du postest, schauen deine Stories an. Und ich glaube schon, dass es viel um den Tierschutz geht. Aber es geht ja auch immer um die Person, die es gerade erzählt oder die es vermittelt.
Da habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, weil das eigentlich für mich gar kein Thema ist. Ich glaube, ich bin so heftig geerdet, also da gäbe es für mich gar nichts, dass ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt abheben oder sowas. Also für mich steht voll der Tierschutz im Vordergrund und ich freue mich natürlich über Reichweite, aber nicht, weil ich denke, boah, jetzt kriege ich irgendwie mehr Klicks und jetzt ist der Beitrag hier voll viral gegangen und jetzt kriege ich mehr Follower oder so, sondern ich denke immer so, boah, cool, neue Leute auf der Seite, vielleicht haben die ja irgendwie ein Interesse an einem Hund oder so. Ist auch immer, wenn ich neue Leute kennenlerne und ich höre dann immer so raus, okay, ich habe schon einen Hund oder ich merke, die sind tierlieb, dann geht immer irgendwann so durch die Hintertür kommt dann die Frage so, ja, also wir haben ja auch einen, ne, der würde auch echt richtig gut zu dir passen, nur. Also das ist immer, ey, das ist so, eigentlich ist das schon, ich weiß nicht, mein Vater nennt mich immer, ich wäre ein Fundamentalist. Er meint es gar nicht mal so positiv. Also mein Papa liebt mich natürlich, das weiß ich auch, aber ich verstehe natürlich schon, dass er mir versucht zu sagen, dass es relativ extrem ist, weil ich wache morgens auf, meine ersten Gedanken sind bei den Hunden in Rumänien. Ich gehe abends schlafen und meine letzten Gedanken sind bei den Hunden in Rumänien und natürlich auch die, die wir hier in Deutschland haben. Ne? Wir haben natürlich auch immer mal ein paar Familien zu betreuen, wo nicht alles hundertprozentig glatt läuft, wo wir dann einfach nachbetreuen und Hilfestellungen geben. Du bist eigentlich, du rotierst im Kopf nur, da komme ich gar nicht irgendwie an den Punkt, wo ich jetzt sagen muss, oh, was, also heute muss ich mal wieder was auf Social Media posten, damit mein Algorithmus irgendwie hoch, also pff, null.
Bist du für dich genau an dem Punkt und genau in der Position, wo du dich siehst, oder würdest du, wenn wir an der Stelle Wünsch dir was spielen würden, lieber den ganzen Tag im Shelter sein, das ganze Jahr über?
Also wenn ich es mir wünschen dürfte, dann würden wir unser eigenes, also ein größeres Shelter in Rumänien bauen. Und wenn ich könnte, würde ich da natürlich auch gerne leben. Also hauptsächlich natürlich wegen der Hunde, wegen unserer Hunde, die mir natürlich alle super ans Herz gewachsen sind. Und zum anderen auch, weil ich das Land einfach super gern mag. Also ich liebe Rumänien, ich mag die ganzen Ostblockländer. Das ist einfach viel, sind wir wieder beim Thema Erden, die sind irgendwie geerdeter, die Menschen sind noch mehr bei sich und ja, es gibt einfach viel weniger Themen, über die sinnloserweise diskutiert wird, als hier in Deutschland. Und ich bin tatsächlich manchmal müde und würde mir das wünschen, auswandern zu können, natürlich nach Rumänien, aber naja, man muss noch ein bisschen arbeiten, ne?
Wir haben noch gar nicht über euren Verein gesprochen. Wie heißt euer Verein?
Notfähig in Rumänien e.V.
Und welche Position hast du in dem Verein?
Ich bin Gründerin des Vereins und erste Vorsitzende.
Wie gründet man so einen Verein, Anja?
Boah, ey, in der Zusammenarbeit mit Behörden, die nicht immer ganz einfach ist und mit sehr viel Zeit, viel Wartezeit und viel Papierkram. Ja, also ich habe mir das damals ein bisschen einfacher vorgestellt. Als ich damals das erste Mal nach Rumänien geflogen bin oder gefahren, damals war es ja gefahren, da hatte ich natürlich noch nicht gegründet. Ich hatte noch nicht mal 7 Leute irgendwie am Start, die Bock hatten, mit mir da Auslandstierschutz zu betreiben. Das kam natürlich erst nach und nach. Also habe ich da erstmal mit der Versorgung vor Ort angefangen und der Unterstützung, die Hunde entflohen und entwurmen und Spenden sammeln und bla bla. Und irgendwann hat es natürlich schon ein Ausmaß angenommen, dass ich gedacht habe, okay, jetzt brauchst du irgendwie ein bisschen Hilfe und musst es jetzt vernünftig machen. Also ich wollte das auch von Anfang an vernünftig machen, mit behördlicher Genehmigung und allem drum und dran. Und dann musst du dich ja erstmal erkundigen. Und habe dann natürlich auch das Glück gehabt, dass ich andere Vereine fragen konnte, die mir dann wirklich behilflich waren am Anfang auch, wo muss ich mich überhaupt hinwenden. Da braucht man eine Genehmigung nach Paragraph 11, um überhaupt Hunde einreisen lassen zu können, und wie, ja, melde ich das beim Finanzamt? Also es waren super viele Themen am Anfang und klar, die Anträge dann ausfüllen, das ist jetzt nicht so schwer und die einzureichen, aber das Schwerste ist immer so die Wartezeit. Wie lange dauert es jetzt, bis ich jetzt wirklich anfangen kann, was zu machen? Und das ist für einen doch recht ungeduldigen Menschen wie mich sehr schwer.
Aber das ist super spannend, weil die Laura ja aus Luxemburg kommt und die Hunde logischerweise immer nach Luxemburg gehen, weil sie dahin ihre Verbindung hat. Jetzt habe ich mit dir das erste Mal die Chance, hier in diesem Format mal ein bisschen aufzuzeigen, was so ein Verein eigentlich hier alles leisten muss, damit Hunde hierher kommen dürfen. Es ist nämlich nicht einfach nur, wir packen irgendwo mal ein paar Hunde in irgendein Auto, fahren hierher und packen die in irgendeine Familie.
Nee, absolut nicht. Also es ist ein sehr trockenes Thema.
Ja, finde ich aber gar nicht schlimm, weil es nämlich genau diesen Punkt, den du eben gesagt hast, dieses ordentlich machen, mal aufzeigt, finde ich.
Also es geht ja schon los mit den Veterinärämtern. Also du hast ja ein Veterinäramt, was dem Landkreis zugeteilt ist, wo dein Verein ja ansässig ist, wo der Vereinssitz ist. Und da ist tatsächlich, um die Genehmigung zu kriegen, ist es von Veterinäramt zu Veterinäramt unterschiedlich. Da hat jeder Landkreis so ein bisschen seine eigenen Regeln. Was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass man einen Sachkundenachweis braucht. Wo man den macht, ja, da muss man sich selber so ein bisschen durchfitzen. Die können da keine, dürfen keine Empfehlung geben, wegen hier Wettbewerbsdingens und so. Und ja, dann musst du dich erkundigen, wo kannst du diesen Lehrgang machen, der oft sehr, sehr teuer ist, den man natürlich aus eigener Tasche finanziert. Dann hast du diesen Lehrgang gemacht und dann gibt es erst die Prüfung. Und wenn du die Prüfung entweder beim eigenen Veterinäramt oder in einer gewissen Institution durchlaufen hast, dann entscheidet das Veterinäramt, ob du überhaupt eine Genehmigung kriegen kannst oder nicht. Egal, ob du eine Sachkunde, ob du die vorweisen kannst und schon viel Geld dafür ausgegeben hast, kann es sein, dass die trotzdem sagen, nö, machen wir nicht. Also du hast dann noch eine Prüfung beim Veterinäramt, du hast noch ein ausführliches Gespräch und ich musste auch so eine Art Businessplan erstellen. Was habe ich vor? Von wo importieren wir Hunde? Wer ist der Ansprechpartner in Rumänien vor Ort? Wie sehen die Impfungen aus? Welches Wurmkurschema, wie entwurmt ihr? Und wie betreibt ihr Prävention vor Ort? Wie testet ihr die Hunde auf Krankheiten, Mittelmeererkrankungen, bevor die ausreisen? Wie können wir das sicherstellen? Welcher Transporteur? Ist der Transporteur vom Veterinäramt in Rumänien abgenommen? Ja, ist der, sehr gut. Müssen wir aber auch nochmal machen in Deutschland. Also wird dann hier der Transport. Ja, du, ich find's gut.
Ja, ne? Letztendlich total, total.
Es gibt ein paar Steps dazwischen, wo ich mir denke, ey, das ist echt Banane. Das ist jetzt wirklich Krümelkackerei und das ist das Leben schwer machen eines jemanden, der Hunde in Rumänien retten will. Aber sowas wie, wir kontrollieren den Transport einmal persönlich, finde ich absolut okay. Da gibt's ja auch ein paar Richtlinien, die einfach eingehalten werden müssen, die hygienische Hintergründe haben. Und ganz wichtig ist dann natürlich auch, den Zugang fürs Traces-System zu kriegen. Traces ist ein europäisches System, wo quasi jeder Hund, der ausreist aus Rumänien oder einreist nach Deutschland, ist ja quasi eine Ware, die importiert wird, registriert sein muss, natürlich auch zur Rückverfolgbarkeit sozusagen. Wenn jetzt hier in Deutschland eine Krankheit ausbrechen würde, beispielsweise die Tollwut oder so, müssen wir gewährleisten können, dass bis zum Ursprungsort, wo der Hund eingestiegen ist in den Transporter, wo diese Krankheit halt ausgebrochen sein können, ne, um da natürlich auch dementsprechend Maßnahmen ergreifen zu können. Also es ist schon alles ein Riesenthema. Und dann gibt es noch Auflagen, mehr oder weniger, je nachdem, ne, wie die Landkreise dann arbeiten. Manchmal hat man auch eine Begrenzung, dass man nur so und so viele Tiere pro Jahr einreisen lassen darf. Oder die Tiere müssen vorher alle eine Woche vorher, so ist es bei uns zum Beispiel, eine Woche vorher per E-Mail beim Veterinäramt angemeldet werden, dann wollen die sehen, okay, was reißen überhaupt für Tiere aus, und dann gebe ich denen vorher einmal Bescheid und dann kriege ich eine Rückmeldung, yo, alles cool. Also bei uns gab es noch nie irgendwie eine gegenteilige Nachricht oder so, aber die wollen halt, also du bist immer irgendwie dabei, in der Beweispflicht zu zeigen, hey, wir machen unseren Job korrekt. Ne? Es ist anstrengend, natürlich, es ist super zeitaufwendig, es ist eine mega bürokratischer Aufwand, aber letztendlich, ja, erkennst du daran natürlich auch, wenn das ein Verein seriös arbeitet, ne? Also es gehört halt einfach dazu.
Krass. Vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube,
ich habe bestimmt auch noch was vergessen. Also
ich glaube, es reicht, um einfach mal so ein grobes Gefühl dazu bekommen, was es eigentlich bedeutet, so einen Verein zu gründen oder dann auch zu unterhalten im laufenden Tagesgeschäft. Denn hast du jetzt auch schon anklingen lassen, es ist zum einen das Shelter, zum anderen die Hunde, die vermittelt werden sollen. Dafür müsst ihr Familien finden, Personen finden. Dann sind aber auch schon Hunde da, die ihr nachbetreut. Also da kommt ja super viel zusammen.
Ja, und dann kommt ja auch noch das Finanzamt. Also wir sind ja auch gemeinnützig. Also, ne, und das Finanzamt will ja dann auch alle paar Jahre irgendwie die so, naja, Steuererklärung nicht, aber die wollen natürlich unsere Buchhaltung sehen und wir dürfen keine Rücklagen haben, nicht zu große. Und wenn doch, dann müssen wir beweisen, was wir damit machen und was haben wir vor. Und ja, also es ist schon krass, ja.
Crazy. Kannst du dich an den allerersten Hund erinnern, den ihr vermittelt habt?
Ja, selbstverständlich. Ich kann mich an total viele, also eigentlich kann ich mich an alle noch erinnern.
Echt?
Ich denke schon. Also wenn ich hier jetzt alle aufsagen müsste, dann würde ich zwischendurch welche vergessen, einfach weil ich die Reihenfolge wahrscheinlich nicht mehr zusammenkriegen würde. Aber wenn mir jetzt einer meiner Mädels einen Namen nennen würde, wüsste ich sofort, welcher Hund das ist, selbstverständlich. Unser erster Hund, den wir vermittelt haben, das war die Hündin Hera. Ein Welpe, an Parvovirose erkrankt, hat viele Wochen bei unserer Anna in Rumänien gelebt und hatte den Kampf gegen die Parvo dann glücklicherweise gewonnen. Und Hera ist hier in die Nähe von Bremen gezogen. Und da habe ich auch heute, also wir haben ja sowieso zu allen Adoptanten immer noch Kontakt. Ja.
Crazy.
Richtig. Hera war damals so ein richtiger kleiner Wirbelwind, die so die ganze Familie aufgemischt hat und die echt ein bisschen verrückt war. Und heute ist es so viele Jahre später, es ist so voll die Hündin, die schon langsam so in die Jahre kommt und relativ ruhig geworden ist. Es ist verrückt auch, diese Entwicklung. Da merkt man dann auch mal, Gott, wie lange macht man das eigentlich schon?
Und es ist so krass, weil sich ja das komplette Leben für einen Hund dadurch verändert.
Ja. Und das ist so toll.
Denkst du manchmal darüber nach, dass dadurch, dass du es dem Hund ermöglichen kannst, es du einem anderen nicht ermöglichen kannst? Oder blendest du das aus und sagst, nee, komm, ey, für den ist es jetzt cool, dass wir jemand anderen nicht nehmen können, weil wir den genommen haben. Das ist halt, ja, part of the deal.
Nee, ich kann damit ganz schwer umgehen. Also jetzt gerade bezogen auf die Shelter, wenn wir da reingehen und entscheiden müssen. Also wenn da 600 Hunde beispielsweise leben, ist natürlich klar, dass wir keine 600 Hunde mitnehmen können. Und ich habe, ich habe mir mit meinen Mädels schon immer irgendwie den Fokus gesetzt auf die Alten und auf die Kranken und vor allem die nächsten 2-3 Wochen in diesem Shelter jetzt nicht mehr überleben würden. Selbst wenn wir die rausnehmen und wir wissen, wir können für die nichts mehr tun, dann aber wenigstens noch irgendwie einen würdevollen Abgang zu haben. So, ne? Das ist unsere Entscheidungsfindung in diesen Sheltern. Und das macht es, naja, ich will nicht sagen leichter. Ich denke natürlich dann schon auch an die anderen Hunde, die da trotzdem sitzen. Aber dann denke ich immer so, ja, wir kommen ja wieder. Weißt du, und irgendwann kommt deine Zeit. Das ist so schwer auszublenden, wirklich. Das ist so unfassbar schwer. Aber irgendwie musst du es ja, weißt du, entweder du entscheidest oder du entscheidest nicht und dann ist gar keinem geholfen. Irgendwie musst du da differenzieren. Das ist eins der schwierigsten Aufgaben im Tierschutz tatsächlich, ja.
Und dann Alte und Kranke macht natürlich aus dem Aspekt raus, den du gerade beschreibst, total Sinn, ist aber in der Vermittlung ja wahrscheinlich viel, viel schwieriger, als wenn ihr einfach die süßen Welpen mitnehmen würdet.
Also wir nehmen schon auch Welpen mit, wenn die noch sehr, sehr jung sind, weil wir wissen dann natürlich, die würden das dort nicht überleben und die Gefahr auch, dass die an Parvovirose oder sowas erkranken, also das ist schon auch wichtig. Wir haben schon auch ein paar Welpen in der Vermittlung, aber wir haben viele gehandicapte Hunde, viele alte Hunde, aber irgendwie, also gerade diese Querschnittsgelähmten, die mir besonders ja am Herzen liegen, weil ich auch selber eine querschnittsgelähmte Hündin habe, es gibt immer irgendwie den richtigen Deckel zu dem Topf, ja, und du denkst immer, ich poste die manchmal, die Hunde, und denkst, boah, ja, da wird sich sowieso niemand drauf melden. Wer nimmt so einen Hund schon? Also außer so Menschen wie wir jetzt vielleicht. Und dann, ja, dann kommt ja aber wieder die Ernüchterung. Es gibt ja noch mehr Menschen wie wir. Und die melden sich dann. Und denkst du so, krass, du hast jetzt die Nadel im Heuhaufen gefunden. Also bestes Beispiel ist ja Opi. Ne? Der war ja auch wirklich in keinem guten Zustand. Und der hat gesagt, wir kriegen das hin und wir machen das. Und das ist so, ja, auch wieder, da bekommt man dann wieder den Glauben an die Menschheit auch zurück, weißt du, wenn so viel auch gesellschaftlich hier manchmal im Argen liegt und dann triffst du so viele tolle Menschen, wo du weißt, die würden irgendwie ihr letztes Hemd für dieses Tier geben und das ist so ein Geschenk, solche Menschen auch kennenlernen zu dürfen, das ist sehr besonders.
Glaube ich sofort. Wie müssen wir uns das vorstellen? Du postest so einen Hund und dann sitzt du abends auf dem Sofa und auf einmal macht das Pling und dann schreibt ja irgendjemand, den du noch nie in deinem Leben gesehen, gehört, gesprochen hast, ey, ich glaube, das könnte passen.
Nee, ich bin total kritisch. Also die letzte querschnittsgelähmte Hündin, die ich ja gepostet habe, war die Hündin Hedda, die leider jetzt nach kurzer, aber sehr schwerer Krankheit verstorben ist. Und da hat mir die Interessentin geschrieben auf Instagram, ich gucke dann immer so, weißt du, ich poste so einen Hund und dann gucke ich immer so alle paar Minuten, na, hat jetzt irgendwie, und dann bin ich immer so, oh nein, das hat sich, und da wird sich sowieso niemand melden und dann kriege ich so eine Nachricht und dann denke ich so, ja, okay, hört sich erstmal ganz gut an, aber lass erstmal telefonieren. Erstmal gucken, was du zu sagen hast. Und das erste Telefonat ist, wenn die sich danach nochmal bei mir melden, dann denke, also nicht, weil ich so doof zu dem bin oder so, aber weil ich schon wirklich Real Talk mache. Also ich erzähle denen schon, was gehört alles dazu und das ist echt nicht einfach und das ist eine krasse Aufgabe, also speziell jetzt natürlich auch für so einen Hund, aber auch grundsätzlich für die Vermittlung aller unserer Hunde, auch relativ einfache, erzählen wir natürlich schon auch, hey, da ist eine Stubenrein und da kann Sachen kaputt machen, ey, wir haben schon zerfetzte Sofas gesehen, da saß der Hund nachher im Sofa statt oben drauf und so, ne, also wir übertreiben schon auch ein bisschen, aber das auch ganz bewusst, weil wenn die Leute dann sagen, ja, kann ich mir trotzdem noch vorstellen, okay, dann kann es weitergehen im Vermittlungsgespräch. Das heißt noch lange nicht, dass sie einen Hund von uns bekommen, aber es geht dann im Gespräch weiter, dann kommen natürlich noch Vorkontrollen und sowas. Ja, und bei der Adoptantin zum Beispiel von Hedda, da habe ich irgendwie dann auch beim ersten Telefonat schon gemerkt, okay, da stimmte einfach auch die Wellenlänge so zwischen uns und man hatte irgendwie schon eine gewisse Sympathie und ich habe rausgehört, dass sie belastbar ist und dass sie wirklich um den Hund kämpfen will und Bock hat, das irgendwie zu machen und dann, ja, haben wir das gemacht und ich meine, es gab jetzt bei Hedda nicht das Happy End, ne, auf lange Zeit, aber sie hat trotzdem ein paar sehr gute, tolle Tage bei der Adoptantin gehabt und den Kontakt, den wir dadurch, also diesen Kontakt zu diesen Menschen ist sehr besonders, wie auch zu unseren anderen Handicap-Hundebesitzern.
Das heißt, du musst nicht nur Hunde extrem gut einschätzen können, sondern auch Menschen.
Ja.
Was ist schwieriger, Hunde oder Menschen einschätzen?
Ja, Menschen, kann ich dir sofort beantworten. Natürlich Menschen. Also natürlich ist es bei Hunden auch so, dass du machst dir ja ein Bild vor Ort und schätzt sie ein, so charakterlich. Und natürlich ist es das dann auch so, dass die Hunde sich in Rumänien anders geben, als nachher, wenn die vielleicht schon ein halbes Jahr dann in der Familie leben. Also dass dann natürlich noch gewisse Problematiken irgendwann mal aufploppen, ist ja ganz normal. Aber bei Menschen ist das ja nicht so. Also da musst du oft wissen, die Menschen ja selber nicht, ob sie belastbar genug sind oder nicht. Und das musst du als fremde Person rausfinden. Ist sie wirklich so belastbar, wie sie gerade sagt oder er? Oder schätze ich das anders ein? Und natürlich sind wir auch schon in des Besseren belehrt worden, wenn wir gesagt haben, okay, der Hund passt zu euch und dann hat es am Ende nicht geklappt. Aber dann ist es ja natürlich auch okay, dass man sagt, hey, komm, wir gucken uns irgendwie nach einer neuen Familie um. Aber du bist schon auch irgendwie Psychologe, ja. Also Psychologe ist nicht der richtige Begriff. Also du musst, also dieses Einschätzen von Menschen einfach, ist so, ja.
Crazy. Ich glaube, man kann sich noch nicht mal im Ansatz vorstellen, wie viel Zeit das für euch alles kostet. Ja. Also ein Telefonat wird ja auch nicht nur 5 Minuten gehen.
Nee, also ein Telefonat geht, eigentlich führen wir immer mehrere Telefonate, weil die Leute sind natürlich, wir geben ja da auch viele Infos und ein Mensch hat ja immer nur eine gewisse Aufnahmespanne und wenn wir die Leute jetzt zuballern irgendwie über 3 Stunden mit Infos, das kann sich am Ende kein Schwein mehr merken und dann ist das Telefonat ja völlig umsonst gewesen, zumindest der Großteil und deswegen splitten wir das eigentlich immer so ein bisschen, haben auch viel auf der Homepage runtergeschrieben, wo wir dann sagen können, lest es euch nochmal durch, auch wenn wir es jetzt besprochen haben, aber dann, na, es ist ja, jeder Mensch ist ja auch ein anderer Lerntyp, die einen lernen durch Hören, die anderen vielleicht durchs Lesen besser und da versuchen wir schon auf allen Kanälen irgendwie schon diese Informationsflut in die Menschen reinzupressen und dann ja auch immer noch die Vorkontrolle, wo ja auch nochmal erfahrene Menschen zu den Familien nach Hause gehen, um sich alles anzugucken und da auch nochmal Thema Sicherung und sowas zu besprechen, also es ist ultra viel und wir machen das alle, also auch alle meine Mädels, wir haben alle Vollzeitjobs, wir haben alle eigene Tiere, wir haben alle Familien und machen das in unserer Freizeit.
Und das ist spannend, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, Mädels, es gibt keine Männer bei euch?
Doch, wir haben auch einen Mann. Okay. Den wir vergessen, aber der Matthias, ja, um Gottes Willen. Also wir sind ein Weiberhaufen, ja, aber der Matthias, der ist auch mit dabei, der Hahn im Korb.
Cool. Und du hast es jetzt, ne, du hast es jetzt so nebenbei gesagt, so jeder von euch hat einen Job, jeder von euch hat eigene Tiere. Es ist wirklich noch on top, ne?
Mhm, ja.
Crazy, man kann es nur immer und immer wieder sagen, das ist so wild, was du und was alle anderen, die genau das machen, da machen.
Ja, das Privatleben kommt natürlich oft zu kurz, aber ist halt so.
Was kann jeder Einzelne, und die Frage habe ich jetzt schon so vielen gestellt, mit denen ich hier sprechen durfte, was kann jeder Einzelne machen, damit wir in Bezug auf Hunde, damit es ein bisschen greifbarer wird, im Tierschutz so einen Schritt weiterkommen?
Also natürlich gerne im Umland unterstützen, deutsche Tierheime, Gassigänger, Spenden natürlich, Petitionen unterschreiben, Mundpropaganda. Ich würde mir total wünschen, wenn Menschen, vielleicht andere, die ein bisschen anti-Auslandstierschutz sind, versuchen würden aufzuklären. Natürlich nicht irgendwie mit einer Hau-drauf-Methode, sondern wirklich durch sachliche Argumentation, um die Leute wirklich auch nachhaltig davon zu überzeugen, dass es Bullshit ist, was sie reden. Und ja, einfach das Augen aufmachen, auch hier in, also vor unserer eigenen Haustür. Vielleicht auch, ne, wenn ich sehe, okay, da wird ein Hund nicht gut behandelt, lebt nicht gut in der Familie, oder auch die Bettler in den Straßen, die ihre Hunde nicht gut behandeln, die oft irgendeiner Bettlermafia oder sowas angehören, melden, ans Veterinäramt melden, Ordnungsamt. Und wenn die nicht gleich reagieren, dann auf die Nerven gehen, machen, tun. Weißt du, mich schreiben immer so viele Leute an, so, ja, hier in der Nachbarschaft, da lebt ein Hund und der wird bla 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 nicht gefüttert oder geschlagen oder was auch immer. Kannst du da helfen? Ja, ich bin erste Vorsitzende eines Tierschutzvereins notfällig in Rumänien. Und natürlich habe ich eine gewisse Reichweite, aber die bringt mir in so einem Fall ja auch nichts. Wenn, dann müsste ich selber meinen Hintern bewegen. Das könnt ihr aber auch. Das kann jeder da draußen. Jeder kann den Behörden auf die Nerven gehen. Und in Deutschland ist es nun mal so, dass du zu den Behörden gehen musst und sowas melden musst und das mit Nachdruck und wirklich mit einer gewissen Nervigkeit auch. Aber nur so funktioniert's halt. Na, und das kann einfach jeder, und das würde ich mir wünschen, dass man da so ein bisschen mehr die Ärmel vielleicht hochkrempelt und ein bisschen mehr Eigeninitiative zeigt und nicht immer so, hey, du bist irgendwie der erste Vorsitzende von einem Tierschutzverein, mach mal bitte. Nee, könnt ihr alle.
Glaubst du, es ist so ein bisschen, ich habe da jetzt jemand Bescheid gesagt und jetzt bin ich hier auch, jetzt bin ich auch fein raus?
Ja, glaub schon. Und das sind immer so diese verschiedenen Typen Mensch auch. Also da gibt's so diese Menschen, die das zwar wahrnehmen, und das ist ja auch toll, und das auch zu registrieren und sich darüber Gedanken zu machen, das ist ja, das schätze ich schon total wert, das ist ja der erste wichtige Schritt. Und natürlich gibt es dann die Menschen, die nicht diese Schritte wagen können, weil, ne, aus welchen Gründen auch immer. Es ist natürlich okay, dann anderen Bescheid zu geben, aber es gibt halt auch viele Menschen, die das vielleicht aus Bequemlichkeit weitergeben, ne, obwohl sie es vielleicht selber machen könnten. Und da gibt eben so diese Machertypen, so wie wir dann eben, die dann sagen können, okay, ich kann jetzt nicht weggucken, dann, und wenn ich da hingehe und den Hund einfach mitnehme, irgendwas muss jetzt passieren, ne, und da traut sich natürlich auch nicht jeder, ist auch okay, dass das nicht jeder macht, aber irgendwas machen kann jeder.
Lass mal nicht immer wir sagen, weil das total vermessen ist, dass du mich auf dieselbe Stufe stellst, auf der du stehst, weil ich noch nicht mal 10% von dem mache, was du machst.
Na.
Doch, so ehrlich müssen wir an der Stelle jetzt wirklich mal kurz sein. Okay. Und dann sind wir ja beim Thema Mut, du hast es gerade angesprochen. Woher kommt denn dein Mut?
Irrationalität, ich weiß es nicht. Ich habe mir schon immer mehr zugemutet, als ich vielleicht irgendwie kann, aber irgendwie habe ich es am Ende des Tages auch immer hingekriegt, dass es dann doch irgendwie funktioniert hat. Weiß nicht, also es gibt schon in meiner Kindheit Beispiele, wo meine Eltern sich an den Kopf gegriffen haben und gesagt haben, ey Mädel, komm, denk noch einmal drüber nach. Und ich dachte, ich mach das auf jeden Fall. Und am Ende hat es irgendwie doch funktioniert. Also wenn ich was wirklich, wirklich will, habe ich das bis jetzt eigentlich auch immer hingekriegt. Also so aus eigener Kraft natürlich, ne? Manche Dinge kannst du ja nicht beeinflussen, das ist ja ganz klar. Aber und das ist irgendwie so, ja, so gehe ich schon die ganze Zeit durchs Leben. Ich weiß natürlich auch, dass ich da auch mal stolpern kann und richtig doll auf die Klappe fallen kann. Das ist mir bewusst und mir auch richtig wehtun kann dabei. Aber ja, war bis jetzt noch nicht so und deswegen mache ich es jetzt einfach so weiter.
Crazy, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob es schon mal brenzlige Situationen für dich jetzt im Rahmen Tierschutz gab.
Ja, also im Tierschutz natürlich, aber keine, wo ich jetzt irgendwie gesagt hätte, das wäre für mich jetzt eine ausweglose Situation gewesen. Also wir machen natürlich schon auch Dinge, die ich jetzt hier so nicht.
Ihr macht Dinge, die wir nicht sagen können, außer wir haben 3 Bier getrunken und sitzen alleine an einem Lagerfeuer. Weil die so schön sind, die Dinge. Deswegen kannst du die jetzt nicht sagen. Richtig. Klar. Crazy. Und auch da. Wonach entscheidest du? Wo ist deine Grenze, wo du sagen würdest, okay, bis hierhin, aber dann ist wirklich auch meine Grenze erreicht?
Naja, ich stürze mich natürlich jetzt nicht in Situationen, wo ich weiß, da werde ich verlieren. Also wenn ich weiß, also wenn ich zum Beispiel in Rumänien Hundefänger auf der Straße sehe und das sind 5 Männer, die dort versuchen, einen Hund einzufangen, natürlich diskutiere ich mit denen, natürlich schreie ich die an, natürlich gehe ich dazwischen und versuche, die davon abzuhalten. Aber ich werde denen jetzt nicht mit der Faust ins Gesicht schlagen, weil ich weiß, ich kriege von 5 Typen eine zurück. Also, und das bringt ja am Ende niemanden was. Mhm. Also muss ich dann natürlich auch versuchen, irgendwie die Cleverness einzuschalten und zu gucken, okay, ich komme jetzt hier so mit der Art und Weise nicht weiter, welche Institutionen könnte ich jetzt irgendwie angehen, dass wir das jetzt hier lösen können. Manchmal kannst du es auch nicht lösen. Ne? Manchmal musst du halt einfach zugucken, wie so ein Hund gefangen wird und dann ins Shelter gebracht wird. Dann ist natürlich der nächste Weg, dass ich den, weil ich dann natürlich schon, habe natürlich schon eine Bindung dann zu dem Tier aufgebaut, weil ich habe es ja gesehen, wie es gefangen wurde. Das ist natürlich nicht schön. Und hole es dann aus dem Shelter wieder raus. Aber also da muss man natürlich schon auch ein bisschen auf sich selbst achten, das ist ganz klar. Aber ja, die Grenze ist recht niedrig, also bei mir zumindest. Also ich springe schon kopflos, also oft kopflos in Situationen, wo ich mir im Nachhinein denke, boah, ey, das hättest du echt mal, naja, aber ist ja gut gegangen, ne? So, da sind wir wieder beim Thema, ja, der hat bis jetzt irgendwie immer geklappt, bis jetzt lebe ich noch und alles cool.
Also Herz über Kopf?
Ja, absolut, voll. Schon immer. Voll, auch noch ich. Ah, finde ich aber auch gut, also ich möchte auch nicht anders sein.
Crazy. 50 Minuten dürfen wir reden und ich finde es so cool, wie erfrischend du bist und nein, und du sagst die Dinge so, wie sie in deinem Kopf sind und das mag ich, weil ich glaube, dass wir das brauchen wir heute. Keine Ahnung, ob es mir zusteht zu sagen, was wir brauchen oder nicht, aber ich finde, heute ist vieles so kompliziert und wir achten auf jedes Wort, was wir sagen und wir wissen genau, oh nein, wenn wir das sagen, dann verlieren wir den und dann kriegen wir da wieder und das findet der nicht so cool. Nee, du sagst die Dinge so, wie du sie sagen möchtest und das gefällt mir total. Finde ich richtig gut.
Das ist total lieb, weil das ist, ja, das bedeutet mir gerade sehr viel, weil das ist natürlich was, wo wir immer mehr in der Gesellschaft auch anecken. Ja, das ist so, es fällt schwerer, mehr und mehr schwerer mit den Worten, die man einfach auf dem Mund hat, durch diese Gesellschaft zu kommen.
Aber du bleibst dabei?
Ja, natürlich. Also ich bin jetzt 37 Jahre, wie ich bin und könnte mich vielleicht verändern, ja, möchte es aber auch gar nicht. Also eine gewisse, ich will nicht sagen Ellbogentaktik, aber so ein bisschen, ja, Durchschlagkraft musst du einfach im Tierschutz vor allem auch haben, besonders in so einem Land wie Rumänien. Ja.
Crazy. Letzte Frage. Was durftest du von all diesen Hunden, die du in diesen ganzen Besuchen gesehen hast und die du kennenlernen durftest, was durftest du von denen lernen?
Sich mit der Situation, in der sie sich gerade befinden, irgendwie zu arrangieren, auch wenn es eine unbequeme Situation ist. Das ist was ich total bemerkenswert finde. Wir haben einige Langzeitinsassen, die wirklich schon länger in Zwingern leben und die trotzdem einfach so, solche Herzchen sind, so tolle, nette, freundliche Hunde, trotz dass die Haltungsbedingungen echt nicht angemessen und nicht artgerecht sind. Auch gerade eben in den Sheltern ist ja noch viel schlimmer. Und dann trotzdem noch sich diesen Charakter zu bewahren und diese Freundlichkeit und diesen, ach, weiß ich auch nicht, diesen Willen zum Leben, das finde ich echt bemerkenswert. Auch kranke Hunde, erkrankte Hunde, diesen Willen zu haben, zu kämpfen und nicht aufzugeben und einfach in diesem Hier und Jetzt zu leben. Nicht über die Vergangenheit nachzudenken, nicht über die Zukunft nachzudenken. Das ist so, das ist was, woran wir uns alle eine Scheibe von abschneiden können, meiner Meinung nach.
Ich glaube, du hast dir nicht nur eine abgeschnitten schon.
Nee, das stimmt.
Okay, jetzt wirklich allerletzte Frage. Womit könnte man eurem Verein aktuell am allermeisten helfen?
Wir sind aktuell auf der Suche nach Pflegestellen. Pflegestellen brauchen wir immer. Also Menschen, die vielleicht irgendwie noch ein Plätzchen frei haben auf dem Sofa und sagen würden, hey, ich möchte einem Hund vielleicht ein Sprungbrett in die richtige Familie ermöglichen. Natürlich Adoption, auch für uns ein ganz wichtiges Thema. Wir sind eben auf die Ausreisen der Hunde auch angewiesen, weil natürlich verletzte, kranke Hunde wieder nachkommen sollen und die wir gesund gepflegt haben, dann natürlich auch ein Plätzchen finden sollen. Wir können die ja nicht wieder aussetzen auf der Straße. Und natürlich freuen wir uns auch über Sachspenden, Geldspenden, da brauchen wir nicht drum rumreden. Wir müssen das Ganze ja irgendwie finanzieren, ist ja ganz klar. Und ja, wie auch vorhin schon mal gesagt, natürlich auch alles, was Propaganda betrifft, ob das Teilen von Beiträgen in Social Media ist, Mundpropaganda, der Nachbar hat vor, sich ein Hühnchen zuzulegen, oh Mensch, hier guck mal, ich kenne da einen Verein. Also es gibt ja nicht nur uns, es gibt natürlich noch viele andere Vereine, tolle Vereine, aber einfach diesen Tierschutz so in Fokus zu rücken.
Cool. Wir verlinken alles und dann kann jeder, der Bock hat, da mal irgendwie draufklicken und dann findet er dich auf Instagram oder euch. Und wer möchte, der ist natürlich herzlich dazu eingeladen, gerne irgendwie 50 Cent oder 1 Euro, so wie Defi es vor vielen, vielen Folgen hier so cool gesagt hat, wirklich alles hilft und man braucht sich nicht irgendwie, und damit hat er bei mir eine ganze Menge verändert. Ich habe immer gedacht so, ey, 1 Euro, nee, doch, 1 Euro. 1 Euro, viele, weil wenn das 1000 Leute machen, dann haben wir 1000 genau. Euro und das verändert schon alles.
Ja, ist so, ja.
Crazy. Jeder, der hier war und uns seine Zeit geschenkt hat und seine Geschichte, darf eine Palette Futter an eine Organisation seiner Wahl spenden. Wo geht deine hin?
Ich würde gerne das Futter an den Verein Die Sammelstelle für Tiere in Not, Carmen Bär ist die erste Vorsitzende, spenden, weil die eine rumänische Rescuerin unterstützen, die ich auch von Anfang an mitkenne, Monika Zacharia, und die betreut auch einige Hündchen. Und da weiß ich, dass es gerade mit Futter sehr, sehr knapp ist. Und ich würde mir wünschen, wenn wir ihr damit da vielleicht helfen könnten, weil es auch eine ganz tolle, engagierte rumänische Tierschützerin ist und die Mädels hier in Deutschland sowieso.
Cool, dann geht's dahin. Die letzten Worte gehören dann gleich dir. Ich sag vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich dich hier kennenlernen durfte. Vielen Dank für das, was du und was euer Verein, was ihr alle für die Hunde macht. Ich kann wirklich nur meinen Hut vor euch ziehen, weil ich das so bemerkenswert finde, was ihr macht. Und wenn ich euch irgendwann mal irgendwo helfen kann, dann darfst du mich sehr, sehr gerne anschreiben. Wenn es Training für irgendeinen Hund ist, wenn ihr mal irgendwie eine ebenerdige Wohnung braucht, wo irgendein Hund rein und rauslaufen kann, dann wäre hier eine. Aber die letzten Worte gehören jetzt dir.
Lieb und gut zu wissen. Vielen Dank, lieber Jan.
Sehr, sehr gern.
Ja, meine letzten Worte gehen natürlich an dich. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung und ich finde es toll, dass du ja die Reichweite aufbaust und nutzt, um über Tierschutz aufzuklären und natürlich noch viele andere Themen drumherum. Und ich bedanke mich auch mega bei Mera, die sich ja auch, es ist ja auch nicht selbstverständlich für einen Futterhersteller, sich im Tierschutz noch mit zu engagieren und da auch einfach die Reichweite zu nutzen und Menschen aufzuklären und zu informieren und dann ja auch noch Futter zu spenden. Also das ist einfach wirklich sehr bemerkenswert und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Danke an dich, Jan, und danke an Mera.
Sehr, sehr gern. Dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die bis jetzt dran geblieben sind.
Ciao.
Tschüss.